Asien hört man oft davon, dass das Training aus drei Säulen besteht oder aus drei Aspekten besteht. Und es gibt zwei Versionen davon. Die eine ist Dana Sila Bhavana, die Pali-Wörter dafür. Und die andere Version ist Sila Samadhi Panya. Und wir machen momentan, wenn wir meditieren, vor allen Dingen Bhavana bzw. Samadhi und Panya. Bhavana bedeutet das Kultivieren des Geistes, das Schulen des Geistes, das Trainieren des Geistes. Also wir, wenn wir meditieren, ist das nicht nur ein Nichtstun, auch wenn das so aussieht. Und wenn auch immer wieder die Anleitung sehr darum geht, mal nichts zu tun mit der Erfahrung. Und dennoch ist dieses Nichtstun ein Trainieren von Geistesfaktoren oder Geisteskräften und Fähigkeiten. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Also es ist nicht unbedingt Urlaub, ja? Auch wenn wir vielleicht trotzdem es uns manchmal ganz gut geht, ja, und wir auch schöne Momente haben und was genießen können. Ich sagte das ja heute Mittag zumindest sehr explizit. Also wir trainieren, wir entwickeln, wir schulen den Geist. Da gibt es dann zwei Aspekte. Der Aspekt von Samadhi, das ist das Sammeln des Geistes, das Konzentrieren des Geistes, die Energien des Geistes bündeln können. Ja, also das ist auch eine Fähigkeit. Es ist nicht ein Zustand, der bleibt, aber wir lernen die Fähigkeit, unseren Geist zu bündeln. Und dadurch bekommt er eine große Kraft. Und wir entwickeln uns in Panya, in Weisheit. Und diese Panya wiederum ist eine Kraft, eine Weisheit, die wir dann in unser Leben bringen. Und eben, das ist das, was wir oft in der Meditation tun, aber es gibt eben noch zwei andere wesentliche Aspekte des Trainings, auf die ich heute Abend eingehen möchte. Das Training und das Üben von und die Pfeiler von Dana und Sila. Dana bedeutet Großzügigkeit, eine großzügige Haltung oder ein offenes, großzügiges Herz. Und Sila ist unser ethisches Verhalten, unsere ethischen Prinzipien, denen wir folgen. Und die beiden haben natürlich auch eine sehr direkte Auswirkung auf unsere Geisteszustände, was in uns sich an Geisteszuständen entwickelt. Also auch hier wieder, die beiden haben einen direkten Einfluss auf Bhavana, auf das, was wir in unserem Geist kultivieren. Wir kultivieren ja nicht nur Sammlung und Weisheit, sondern die Weisheit bringt ja gerade Geisteszustände hervor oder führt dahin, die eben wiederum ein ethisch heilsames Verhalten nach sich ziehen. So also Panya ist der direkte Weg zu einem gütigen, offenen, weisen Herzen. Also Ausdruck von Weisheit ist immer auch Güte, ist immer auch Mitgefühl, ist immer auch Großzügigkeit, Geduld und Nachsicht und Offenheit, Liebe, Mitgefühl, mit Freude, Gelassenheit. Also die drei hängen sehr eng miteinander zusammen. Das wird oft übersehen oder darüber wird oft nicht so viel gesprochen, weil wir in Retreats erstmal mit der Meditation selbst beschäftigt sind. Ja, was wir da erleben, was wir da kultivieren und das Entwickeln, das Kultivieren von Dana und Sila, das findet oft nicht so spezifisch in einem Retreat statt. Ja, wir sitzen ja auf unseren Kissen rum, Da kommen wir mit unserer Sila oft ganz gut zurecht. Wir kommen nicht, meistens nicht in schwierige Situationen, wo wir uns überlegen müssen, handle ich so oder so. Und die Großzügigkeit, das meinen wir oft, die beschränkt sich oft aufs Ende, wenn dann am Ende von einem Retreat ein Dana-Körbchen steht. Aber es geht da nicht nur um dieses Dana-Körbchen, das ist nur ein kleiner Teil von diesem Training. Gerade in Asien, ich war ja auch viel und lang in Asien, sind diese beiden Aspekte ein sehr deutlich sichtbarer Teil des Trainings. Und es hat mir auch sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig dieser Teil ist. Wobei es bei Dana nicht um nur Geben von Materiellem geht. Es geht hier wirklich um eine Haltung. Das heißt, wir können viel geben, ohne großzügig zu sein. Ohne eine innere Großzügigkeit. Die innere Großzügigkeit hat sehr viel damit zu tun, mit Loslassen, mit sich verbinden, mit Freude, mit nichts zurückerwarten. Ja? Wir können viel geben und dann sagen, oh, jetzt will ich aber auch viel bekommen, jetzt will ich auch viel zurück. Ja? Das wäre nicht die Großzügigkeit, sondern das wäre ein Handel. Ja? Dann rechnen wir auf, dann erwarten wir etwas zurück und dieses Zurückerwarten, wie alle Erwartungen, können natürlich enttäuscht werden. Und dann verwandelt sich unsere Großzügigkeit oft in das Gegenteil, in Ärger vielleicht. Ja? Jetzt habe ich doch so viel gegeben und nur so wenig zurückgekommen bekommen. Das ist doch wirklich daneben, das geht doch nicht. Ja? Und die Großzügigkeit ist aber wirklich das offene Herz, was nicht zurückhält, was einfach gibt, weil es Verbundenheit sieht, weil es Liebe spürt. So wie gut, das Beispiel stimmt ja nicht immer, aber im besseren Sinne, ja, sind Eltern meistens so gestrickt, außer sie sind etwas gestört, dass sie ihren Kindern einfach geben, ohne irgendwo Listen zu machen. Ne? Wenn du dann mal groß bist, dann musst du mir aber so und so viel zurückgeben. Ja? Also, da wird einfach gegeben, weil diese Verbindung da ist, weil die Liebe da ist. Dieses Geben ist dann etwas, was sich, wenn wir dem nachspüren und nachgeben, deutlich wird, dass es ganz viele Qualitäten in uns öffnet und uns ganz viel in unserem Leben beschenkt. Also auf eine Art, ein Lehrer hat mal gesagt, wir geben großzügig, ein guter Grund ist, für sich, also wegen sich selbst. Klingt jetzt komisch, ich habe gerade das Gegenteil gesagt, aber wenn wir in unser Geist schauen, in unser Herz schauen, was entsteht, wenn wir Großzügigkeit erleben, wenn es in uns großzügig wird, dann sehen wir deutlich, dass wir etwas davon haben. Also was ja Großzügigkeit oft sehr entgegensteht, ist eine der wesentlichen Faktoren, ist Angst. Ja? Wenn ich hier großzügig gebe, wo bleibe ich denn? Ja? Dann da bleibt vielleicht nichts für mich übrig. Dann gehe ich leer aus. Dann bin ich am Ende völlig leer von allem. Also wichtig ist da auch zu verstehen, es geht hier nicht nur um materielles Geben. Wir können auch Zeit geben, wir können Aufmerksamkeit schenken, wir können Rat geben, wir können Wissen teilen, wir können Freundlichkeit teilen. Also Dinge, die oft auch für die wir Ressourcen haben. Oft mehr als wir denken, weil es kommt ja auch durchaus mal was zurück. Es ist ja nicht so, dass wir immer großzügig geben und nie was zurückerhalten. Ja, auch wenn wir nicht mit der Idee geben, also ich gebe dir jetzt großzügig und dir will ich jetzt was wieder, wenn wir Großzügigkeit mit einem großzügigen Herzen in die Welt gehen, dann werden wir merken, dass da auch etwas zurückfließt. Vielleicht habt ihr auch mal bemerkt, wie es euch geht, wenn ihr auf eine großzügige Person trefft. Die gibt es ja gar nicht, die gibt es schon ab und zu, aber so ganz überall an jeder Ecke sind sie denn doch nicht. Und es gibt Menschen, die sind natürlich in manchen Bereichen großzügig, in anderen weniger. Und dann gibt es solche Personen, die wirklich sehr viel von dieser Qualität entwickelt haben. Und ich muss da immer sofort an eine gute Freundin von mir denken, die diese Qualität so stark hat, oder sogar gerade, ich muss gerade denken, meine Mutter. Ja, die ist auch so eine Person, die ganze Nachbarschaft ständig mit Kuchen beehrt und anderen Dingen. Ja, sie hat sofort dieses Geben in sich. Und die Konsequenz ist zwar nicht eins zu eins, aber dass ganz viel auch zurückfließt, dass ganz viel Hilfe dann auch immer wieder offeriert wird, weil das auch das ein bisschen anzieht, ja, diese Qualität. Ja. Wir mögen Menschen, die wirklich großzügig sind. Dabei darf ja auch ein bisschen Weisheit sein. Ja. Es ist nicht, dass wir uns da ausnutzen lassen sollen oder dass wir sozusagen uns völlig vergessen sollen. Das ist überhaupt nicht hier gemeint, sondern es ist einfach das offene Herz, das einfach sieht, was andere brauchen, und wenn ich teilen kann, dann eben auch zu teilen. Ganz oft entdecken wir dann auch unseren eigenen Reichtum. Wenn wir überlegen, ja, wie kann ich hier helfen, was kann ich hier geben? Ja? Und das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Wichtig ist zu bemerken, was sich da in uns dadurch verändert, wie sich unser Herz öffnet, wie wir Verbundenheit erleben in diesem Moment. Und das ist da, wo wir sofort beschenkt werden, wenn wir diese Großzügigkeit in uns entfalten können. Es ist ein Geben, wie gesagt, ohne dass Bindungen entstehen oder Fesseln entstehen oder Bedingungen genannt werden. Es gibt tatsächlich auch, und das ist die andere Seite, dass wir sehen und erkennen, dass das auf eine Art das Wesen der Natur ist. Wenn wir natürliche Kreisläufe, Natur besteht aus Kreisläufen sehr viel, sehen, dass wie diese Kreisläufe operieren, dass da auch ein ständiges Geben und Nehmen ist. Und da ist die Großzügigkeit auf eine Art von den Bäumen, die uns den Sauerstoff schenken. Da ist die Großzügigkeit von Mikroben, die Humus erzeugen. Und wir profitieren davon. Ja, wir nehmen das und wir brauchen das auch. Und leben sozusagen davon. Und wir sind Teil dieser Natur, wir sind Teil dieses Kreislaufes und wir müssen uns da auch wieder hineinbetten in diese Kreisläufe. Das Gegenteil von diesem großzügigen Geben und Nehmen, in diesem Fluss zu sein, ist dieses Nehmen, 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 Nehmen und Festhalten, Festhalten, Festhalten. Und darin sind wir Menschen auch als Gesellschaft richtig gut geworden. Wir sind sehr gut im Nehmen, 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 Nehmen und Festhalten, Festhalten, Festhalten. Wir sind nicht ganz so gut. In manchen Dingen sind wir besser, aber in anderen Dingen haben wir es schwer, eben in diesem Fluss zu bleiben. Aber wir brauchen dieses Fließen. Und wir wissen alle, dass wir nur kurze Zeit sind auf dieser Welt und alles, was wir besitzen, wird irgendwann weitergehen, wird weitergegeben. Und wir können ein Stück weit davon schon weitergeben, während wir leben, und in diesem Weitergeben die Verbundenheit erleben, die Großzügigkeit schafft. In einem Moment von Großzügigkeit ist Liebe da, ist Mitgefühl da. Und eine Möglichkeit, großzügig zu sein, ist auch mit Freude. Sich einfach mitzufreuen mit dem, wie es gerade den anderen geht. Ja? Dass sie gerade Freunde treffen können und dürfen, ohne Corona. Dass sie vielleicht weiter ihre Arbeit machen können, statt keine zu haben. Ja? Dass sie, wie ich jetzt hier, einfach in die schöne Natur gehen kann. Ja? Andere können das gerade nicht. Und sich einfach mitzufreuen mit diesem, was die anderen erleben. Auch das ist eine Form von Großzügigkeit, des anderen zu gönnen. Ein sehr anspruchsvolles Geben, Großzügigkeit ist eine Praxis, die wir natürlich nicht nur im Buddhismus finden. Wir finden das überall, in allen großen Traditionen, weil es so bedeutsam ist, auch für Frieden. Es stellt sofort eine Verbundenheit, eine Verbindung, ein Vertrauen her, wenn wir anderen freigeben, ohne, jetzt will ich aber gleich was von dir zurück. Also es hat eine große Bedeutung und wir können da einfach uns inspirieren lassen, aber auch sehen, wo wir bekommen und was es mit uns macht. Ein sehr anspruchsvolles, ich fand mal ein Zitat, ein längeres Zitat von Khalil Gibran aus der Sufi-Tradition. Und dieses ist sehr tiefgehend, ich finde auch sehr anspruchsvoll, aber es tut auch wirklich den einen oder anderen Punkt wirklich in mir berühren und kratzen und na, guck da mal hin, was ist denn da mit der Großzügigkeit. Ich lese es euch langsam vor und ich schicke es euch auch noch per Mail. Soll einfach so zeigen, welche Tiefe diese Praxis haben kann und wie eng verknüpft sie ist mit Weisheit. Ihr gebt nur wenig, wenn ihr von eurem Besitz gebt. Erst wenn ihr von euch selber gebt, gebt ihr wahrhaft. Denn was ist euer Besitz anderes als etwas, das ihr bewahrt und bewacht aus Angst, dass ihr es morgen brauchen könntet? Und morgen, was wird das morgen dem übervorsichtigen Hund bringen, der Knochen im spurlosen Sand vergräbt, wenn er den Pilgern zur heiligen Stadt folgt? Und was ist die Angst vor der Not anderes als Not? Ist nicht Angst vor Durst, wenn der Brunnen voll ist, der Durst, der nicht löschbar ist? Es gibt jene, die von dem vielen, das sie haben, wenig geben. Und sie geben um der Anerkennung willen, und ihr verborgener Wunsch verdirbt ihre Gaben. Und es gibt jene, die wenig haben und alles geben. Das sind die, die an das Leben und die Fülle des Lebens glauben, und ihr Beutel ist nie leer. Es gibt jene, die mit Freude geben, und die Freude ist ihr Lohn. Es gibt jene, die mit Schmerzen geben, und der Schmerz ist ihre Taufe. Und es gibt jene, die geben und kennen keinen Schmerz beim Geben. Weder suchen sie Freude dabei, noch geben sie um der Tugend willen. Sie geben, wie im Tal dort drüben die Myrte ihren Duft verströmt. Durch ihre Hände spricht das Gute, und aus ihren Augen lächelt es auf die Erde. Es ist gut zu geben, wenn man gebeten wird. Aber besser ist es, wenn man ungebeten gibt, aus Verständnis. Und für den Freigebigen ist die Suche nach einem, der empfangen soll, eine größere Freude als das Geben. Und gibt es etwas, das ihr zurückhalten werdet? Alles, was ihr habt, wird eines Tages gegeben werden. Daher gebt jetzt, dass die Zeit des Gebens eure ist und nicht die eurer Erben. Ihr sagt oft, ich würde geben, aber nur dem, der es verdient. Die Bäume in eurem Obstgarten reden nicht so und auch nicht die Herden auf euren Weiden. Sie geben, damit sie leben dürfen, denn zurückhalten heißt zugrunde gehen. Sicher ist der, der würdig ist, seine Tage und Nächte zu erhalten, auch alles andere von euch würdig. Und der, der verdient hat, vom Meer des Lebens zu trinken, verdient auch, sein Becher aus eurem Bach zu füllen. Und welcher Verdienst wäre größer als der Mut und das Vertrauen, ja auch die Nächstenliebe, die im Empfangen liegt? Und wer seid ihr, dass die Menschen sich die Brust zerreißen und ihren Stolz entschleiern sollten, damit ihr ihren Wert nackt und ihren Stolz entblößt seht? Seht erst zu, dass ihr es selber verdient, ein Gebender und ein Werkzeug des Gebens zu sein. Denn in Wahrheit ist es das Leben, das dem Leben gibt, während ihr, die ihr euch als Gebende fühlt, nichts anderes seid als Zeugen. Und ihr, die ihr empfangt, und ihr seid alle Empfangende, bürdet euch nicht die Last der Dankbarkeit auf, damit ihr nicht euch und den Gebenden ein Joch auferlegt. Steigt lieber zusammen mit dem Gebenden auf seinen Gaben empor wie auf Flügeln. Denn seid ihr euch eurer Schuld zu sehr bewusst, heißt das, die Freigebigkeit desjenigen zu bezweifeln, der die großherzige Erde zur Mutter und Gott zum Vater hat. Ich finde das extrem inspirierend und es hat so viele Aspekte. Und das soll es sein, soll es inspirieren. Nicht, guckt nicht drauf, oh, das kann ich nicht, jenes kann ich nicht, wow, 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 sondern lassen uns inspirieren davon und lassen uns da ein wenig ausprobieren. Ganz oft werden wir vielleicht entdecken, dass wir manchmal solche Impulse haben, Impulse zu geben, eine Aufmerksamkeit, jemanden mitzubringen, jemanden anzurufen, zu helfen und dass wir diesen Impulsen folgen. Manchmal halten wir zurück aus Angst, ist vielleicht nicht genug, vielleicht unpassend, vielleicht zu viel, dass wir vielleicht diesen Ängsten nicht mehr so häufig glauben. Es ist eben auch eine Praxis. Es ist nicht etwas, was wir unbedingt haben. Es ist etwas, was wir kultivieren können. Es gibt noch ein Zitat im Pali, in der buddhistischen Tradition. Und zwar geht es darum, Dana, Geben, Großzügigkeit wird auch als eine der Paramita genannt. Paramita sind die inneren Kräfte, die für unser Erwachen ganz wesentlich sind. Und hier heißt es am Ende, Batterie fast leer, gut, da müssen wir was tun. Zu geben, was wir haben, unseren Körper, unser Leben, unsere Zeit, unser Wissen und unsere Liebe, ohne Geber, Gabe oder Empfänger zu sehen, heißt jenseits von Begrenzung und Trennung zu sein. Und wenn wir das so hören, dann bedeutet das, wenn wir so geben können, dann sind wir dort angekommen, wo wir hinwollen. Dann sind wir wirklich frei von diesen inneren Kräften des Festhaltens, des um mich Drehens, sind wir frei von der Trennung, unter der wir oft leiden, dass wir uns so getrennt sehen, so getrennt empfinden. Und in unserer Praxis wollen wir ja gerade das auflösen. Wir wollen dieses Greifen, dieses Festhalten, dieses Selbstzentrierte in uns lösen, sodass wir fließen können, dass wir uns verbinden können, dass Frieden entsteht. Und dafür ist eben diese, auf eine Art ist Dana eine gute Unterstützung für die Praxis und gleichzeitig aber auch die Frucht von der Praxis. Ja? Es ist völlig das natürliche Ergebnis, wenn wir mehr loslassen können, wenn wir mehr unsere Bedingtheit sehen, wenn wir mehr die Weisheit entwickeln, zu sehen, wie sich alles ändert, zu sehen, dass wir so verbunden sind, dass wir bedingt entstehen, dass dieses Ich, um das wir kämpfen, in dieser Form nicht wirklich da ist. Wir drehen uns so sehr um unser Ich. Und im Erkennen, dass das etwas ist, was unser Herz eng werden lässt und auch sowieso nur eine Illusion ist, wenn wir das tief erkennen, öffnet sich das Herz und dieses Geben wird etwas ganz Natürliches. Genauso wie auch ein ethisches Verhalten, was damit übereinstimmt. Auch wieder aus dem Pali-Kanon finden wir einen, im Dhammapada einen Vers, da heißt es, vermeide das zu tun, was ungeschickt ist, tu das, was gut ist, reinige deinen Geist, das ist die Lehre aller Buddhas. Und damit sollen wir jetzt nicht gleich wieder auf uns rumhacken mit ich bin gut, ich bin schlecht. Das ist hier nicht gemeint. Das tun wir ja gern. Sondern einfach wirklich, und ich denke, wir haben alle ein ganz instinktives Gefühl dafür, welche Handlungen eben, wenn wir auf dem Weg sind, der Reinigung unseres Herzens, des Öffnens, wenn wir Frieden suchen, wenn wir Offenheit, Verbindung suchen, welche Handlungen da einfach dem entgegenstehen, welche einfach das Ganze torpedieren. Ja? Das ist halt die Habgier, das ist das Übelwollen, das ist der Neid, die Eifersucht. Wenn wir diesen Impuls nachgeben, erzeugen wir viel Leid für uns und für andere. Und Sila, also unser ethisches Verhalten, deckt sich also auch hier wieder mit dem, was als natürliches Verhalten, wenn wir Weisheit entwickelt haben, das natürliche Verhalten ist. Auf der anderen Seite brauchen wir eine gewisse Grundlage von ethischem Verhalten, um auch unseren Geist so öffnen zu können. Weil wenn wir in unserem Impulsen, unserem Handeln und Sprechen immer wieder den Impulsen unseres Geistes Ausdruck geben, die eher aus den Ecken kommen, wo eben Trennung entsteht, Leid entsteht, dann drehen wir uns in diesen Kreisläufen von Reue, von Schuldgefühlen, von wie komme ich da wieder raus, wie mache ich das wieder gut. Und diese Energien, die sag jetzt von Hass, von Eifersucht, von Neid, wenn ich dem nachgebe, werden die eben auch stärker werden. Und wir wollen sie, wir sind da, aber wir wollen sie in uns verstehen. Wir wollen aber nicht sie zu unseren Leitbildern werden lassen. Unsere Leitbilder sind die Energien, die Handlungen, die zu Frieden beitragen, zu Vertrauen beitragen, zu Verbundenheit, zu Offenheit, zu Frieden. Und es ist ziemlich klar, welche das sind. Und wie gesagt, das eine ist, wenn wir unsere innere Entwicklung, unseren Weg gehen und diese Kräfte entstehen, diese Geistesfähigkeiten von Liebe, von Mitgefühl, mit Freude, von Klarheit, von Großzügigkeit und Geduld, von Verstehen, Verzeihen. Wenn die entstehen, dann ist das natürlich. Weil wir aber da vielleicht noch nicht so ganz sind, ist es hilfreich, so ein paar Eckpfeiler zu haben. Und die sind ganz, so dass wir in unserem Handeln sozusagen so ein Hab-Acht-Schild entdecken. Ja? Wesentlich ist ja nicht nur, was wir tun, sondern aus welcher Haltung heraus komme ich. Ja? Aber bin ja oft nicht immer so verbunden damit, welcher Haltung bin ich gerade unterwegs. Aber ich kriege vielleicht mit, was ich tue. Ich kriege vielleicht auch mit, was ich gerade sage. Ja? Und wenn ich da sozusagen eine Mappe habe, was ich tun will und was ich nicht tun will, ja, und dann, wenn ich auf einmal möchte was tun, was ich eigentlich mir vorgenommen habe, nicht zu tun, dann beginne ich mich vielleicht zu fragen, warum will ich das denn hier gerade tun? Ja? Entscheiden dürft ihr sowieso selber. Da wird niemand euch überprüfen, da wird niemand gucken, da ist auch kein irgendwie so ein Buddha, der da irgendwo noch guckt, was ihr macht und was ihr nicht macht und der euch dann irgendwie entweder auf die Schultern klopft oder bestraft. Das ist alles eigenverantwortlich. Das ist auch wirklich wichtig. Da wird einfach nur gesagt, naja, wenn du aus heilsamen Geisteszuständen heraus handelst, dann folgt dir halt Glück. Und wenn... Und zwar einfach als ein Naturgesetz. Das ist wie, es so, gibt so ein berühmtes Zitat, wie der Wagen, der dem Ochsen folgt, der ihn zieht. Ja, es ist einfach, der Ochse zieht den Wagen, also folgt der Wagen dem Ochsen, ist völlig klar. Wenn wir aus heilsamen Geisteszuständen heraus handeln, dann folgt uns Glück. Inneres Glück. Ja, wir sind definitiv innerlich in uns einverstanden. Es schafft ein inneres Wohlbefinden. Während wenn wir aus unheilsamen Geisteszuständen wie Ärger, wie Jähzorn, wie Neid und Gier heraus handeln, wie fühlt es sich da an? Und da wird gesagt, dann folgt uns Leid, wie der Schatten uns folgt. Also, es ist einfach es hat eine Konsequenz. Gut, ihr kennt das wahrscheinlich alle, diese Silas. Da ist einmal dieses nicht töten, also andere Wesen nicht umbringen, aus der Wertschätzung von Leben heraus. Nicht nehmen, was uns nicht gegeben ist, ja, sondern die Umkehrung davon wäre, zu teilen, was wir haben. Ja? Dann in unserer Sexualität, in unserem Ausdruck, keine verletzenden Handlungen zu begehen. Der Buddha sagte nie, kein Sex. Sagte immer nur, wir wollen dadurch nicht andere schaden, also keinen unlauteren sexuellen Akt begehen. Das hatte damals bestimmte kulturelle Gegebenheiten, die sind heute anders. Aber auch hier können wir uns immer wieder fragen, ja, wie lebe ich diese Sexualität? Dann eben der Sprache, ganz wichtig, dass wir hier die Wahrheit reden. Zumindest kein nicht wissentliche Lügen verbreiten, ja. Die Wahrheit, das ist ja, was ist gerade wahr, das ist immer so auch eine Schwierigkeit. Manchmal wissen wir nicht, was wirklich wahr ist. Was in einem Moment wahr ist, scheint im nächsten Moment klar, das war jetzt doch nicht so. Aber dass wir es wissentlich nicht tun, dass wir wissentlich andere auch nicht betrügen, dass wir wissentlich andere auch nicht schlecht machen vor anderen, dass wir sie nicht mit grober Sprache verletzen. Ja? Das hat ihr auch, finde ich, sehr tiefsinnig, weil wir alle wissen, wie wir auch gerade mit Sprache tief verletzen können. Ja? Wir versuchen unser, zumindest nicht absichtsvoll. Es gelingt nicht immer und manchmal rutscht etwas raus oder manchmal sagen wir etwas und hoffen, es verletzt nicht, uns verletzt, aber unwissentlich, wir sind einfach da, vielleicht noch nicht sensibel genug, nicht aufmerksam genug, aber zumindest tun wir es nicht wissentlich. Und als letztes, wir schwätzen nicht einfach sinnloses Zeug daher. Aus Sinnlosigkeit. Ja, wir können schon Smalltalk machen, wir können, um auch Verbindung herzustellen. Aber wir schwätzen nicht einfach so durch die Gegend, sondern wir überlegen, was ist wirklich sinnvoll zu sagen, was ist hilfreich zu sagen. Also wir sehen schon auch immer, diese ethischen Prinzipien haben immer auch eine andere Seite. Das eine ist, was wir nicht tun, da können wir schon viel wahrscheinlich hinschreiben, was wir alles nicht tun. Ja? Ich raube keine Bank aus, ich bringe meinen Nachbarn nicht um, ich beschimpfe meinen Partner, meine Partnerin nicht ständig. Ja, ich schlage niemanden. Also es gibt sicher schon ganz viel, was ihr ethisch wunderbar, ja, hinkriegt. Ich folge diesen Impulsen ganz oft schon nicht, wo ich einfach in mir Ärger, Neid, Eifersucht spüre und könnte jetzt gerade mal so loslegen. Ja? Und es ist wichtig, dass wir das auch anerkennen und sehen und wir dürfen uns über unser, ja, da wo wir schon so innehalten, wo wir es schon umsetzen, dass wir uns auch wirklich drüber freuen. Das gibt auch sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, positive Art. Nur meistens oft zählt es für uns nicht, weil es so normal ist. Wenn wir uns umschauen in der Welt, ist das überhaupt nicht ganz normal. Es gibt so viele, die andere umbringen, oder? So viele. Es ist fürchterlich, wie viele es gibt. Oder wie viele anderen einfach was rauben oder danach trachten zu rauben. Ich meine, da können wir natürlich gucken, ein bisschen, wie wir auch gesellschaftlich ein wenig rauben. Aber da sind wir dann nochmal in anderen Diskussionen drin. Aber dass wir selber erstmal sehen, dass unsere eigene Intention ganz oft gar nicht so weit geht. Dass wir da schon innehalten, dass wir da schon gut sind. Und das Letzte ist einfach auch, dass den Geist nicht zu trüben mit Substanzen, die ihn vernebeln, die ihn verwirren, aus denen heraus wir eben leicht unheilsame Taten begehen. Das spricht der Buddha von Alkohol und derartigen Dingen. Und wie gesagt, es ist unsere eigene Entscheidung, wie weit wir da gehen, aber da ist eigentlich wichtig zu sehen, dass sobald wir den Geist mit Drogen, mit Alkohol und derartigen zu uns nehmen, dass wir dann auch seine Fähigkeit schwächen, uns zurückzuhalten. Das finde ich ganz offensichtlich. Ich brauche nicht sehr viel und dann ist mein Geist schon vernebelt, verwirrt und sieht A nicht ganz klar, aber B, es fehlt dann auch die Kraft, zurückzuhalten, wenn ein Impuls von Ärger kommt. Zurückzuhalten, wenn da andere unheilsame Kräfte auf einmal aufsteigen und wenn ich die Kraft nicht habe, zurückzuhalten, dann rutscht es halt raus. Dann setze ich das um in Aktion. Und hier sind wir einfach gefragt, genau hinzuschauen, um das in uns auch zu sehen. Nur das motiviert uns, diesen Weg zu gehen. Aber die beiden sind wirklich zwei wesentliche Pfeiler der Praxis. Und ich finde es wirklich sehr hilfreich, gerade wenn wir mehr in einem normalen Umfeld sind. Ihr seid ja zu Hause, ihr geht mal raus, einige von euch, nicht so viele, gehen vielleicht auch mal auf die Arbeit oder haben mit anderen zu tun. Sich einfach dessen bewusst zu werden, dieser beiden Aspekte von diesem Geben und schauen, was kann ich hier geben oder was empfange ich gerade von den verschiedenen Ecken. Wenn ihr rausgeht in die Natur, wie einfach diese Natur euch beschenkt. Einfach so, das macht die einfach, die beglückt euch gerade. Heute war bei mir Sonnenschein und schöne Farben. Es hat mich einfach beglückt, beschenkt. Ja, habe nichts zurückgezahlt für die Natur. Ich habe einfach die Luft eingeatmet, Kohlendioxid wieder ausgeatmet. Ja, das wahrzunehmen, das kann unser Herz wieder füllen mit Liebe, mit Offenheit, mit Vertrauen. Und das wiederum ist die Basis für mein ethisches Verhalten. Ja, und dieses ethische Verhalten ist die Basis für die Entwicklung meines Geistes. Wir sehen, wie die da Hand in Hand gehen. Wir können das sehen in uns und wir können das aber auch beobachten in unserer Umgebung. Zum einen, wie es wirkt, wenn Großzügigkeit und ethisches Verhalten da ist, und zum anderen, wie es wirkt, wenn das fehlt. Dass wir die Konsequenzen tiefer verstehen und dass nicht aus einem Schuldgefühl heraus solchen Regeln folgen, sondern aus einem Verstehen heraus, aus einem inneren Bejahen, aus einer inneren Wertschätzung dieser ethischen Prinzipien und dieser Großzügigkeit. Dann lasst uns einen Moment still sitzen.